So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir darüber, wie man denn aktuell im Jahr 2024 seinen Partner findet. Wir haben die Deutschen gefragt, ob sie finden, dass Online-Dating eine gute Möglichkeit ist, Menschen kennenzulernen und einen Partner zu finden. Und immerhin 46% stimmen dem Ganzen zu. Uli, wie hast du denn deine Frau kennengelernt?
Ganz klassisch noch beim Skifahren, ehrlicherweise. Mein bester Freund war mit seiner Ausbildung fertig und die haben zusammen Ausbildung gemacht, meine Frau und er. Und dann sind die Skifahren gegangen und ich durfte damit bei sein. Ich war damals Single und da habe ich dann die Liebe meines Lebens kennengelernt.
Das ist auch schon ganz schön lange her, ne?
Ja, sehr lange.
Da gab es wahrscheinlich noch gar kein Online-Dating.
30 Jahre her, stimmt. Bei dir gab es da schon Online-Dating?
Ja. Es gab schon, ja, Online-Dating gab es, war auch relativ neu. Also ich weiß, dass viele den Zeitpunkt genutzt haben, aber es war auch ganz klassisch offline. Also einfach so aus dem Nichts angesprochen worden.
Ach, guck mal an.
Ja. Also es kann sich auch lohnen, mutig zu sein.
Und es ist ja auch nach wie vor, das dürfen wir nicht vergessen, 50% aller Beziehungen immerhin entstehen noch offline. Also natürlich die Hälfte mittlerweile schon online, das darf man nicht vergessen. Also enorme Zahl im Vergleich zu der Zeit, wo du deinen Mann kennengelernt hast oder meine Frau. Aber es gibt zumindest noch die Hoffnung da draußen, dass du es auch offline hinkriegst.
Genau. Aber ich glaube, auf Platz 2 ist dann aber auch der Freundeskreis und Arbeitsplatz, also so die klassischen Orte, die es früher gab, die sind es ja nach wie vor.
Was immer weniger wird, ist das Ausgehen. Also jetzt in irgendwelchen Bars oder Clubs oder Discos oder wie auch immer man das ist, oder weil es halt auch weniger Party gibt und weniger solche Veranstaltungen, ist es dann eher, ja, ich habe da irgendwie eine Freundin und die sucht gerade und ich habe irgendwie einen Freund. Also das ist dann eher über den Freundeskreis passiert.
Man muss auch wirklich, wirklich mutig sein. Ne? Also ich glaube, da kommen wir ja nachher auch noch zu, aber die Gründe, die dagegen sprechen, jemanden im echten Leben kennenzulernen, es liegt ja ein bisschen daran, dass wir online so ganz schnell eine Bestätigung bekommen und ja nicht mehr so wirklich gelernt haben, auch mit Niederlagen und Körben und so umzugehen im echten Leben.
Genau, also die Frau, die man dann anspricht, oder den Mann, und die dann irgendwie sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust, mit dir einen Kaffee zu trinken oder ich habe jetzt keine Lust irgendwie. Das ist natürlich schon fürs Leben wichtig, aber das kommen wir nachher zu. Lass uns erst ein paar Fakten durchgehen, um auch nochmal zu sagen, dass es wirklich eine große Branche mittlerweile ist. Mhm. Also wenn man sich das weltweit anschaut, ist irgendwie Umsatz über 8 Milliarden. Man sagt, es gibt über 320 Millionen Menschen, die derzeit in Online-Portalen halt den Partner suchen. In Deutschland von den 17 Millionen Singles, die wir haben, wirklich ein Großteil, die online sind, 12,5 Millionen. Es gibt eine totale Ausdifferenzierung des Marktes. Ich weiß nicht, die Unterschiede Single-Börsen, Casual-Dating, Partnervermittlung. Ja, ich tue mich immer schwer damit. Kannst du das erklären?
Ja, weil das, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass tatsächlich in diesen ganzen Online-Dating-Plattformen nicht nur Partner gesucht werden. Mhm. Also es melden sich dort auch viele Leute an, um einfach einen Freund zu finden, einen Interessenpartner, also mit jemandem Tennis spielen zu gehen, spazieren gehen zu gehen, Kulturausstellungen sich anschauen. Und das differenziert sich dann eben von wirklich, ich suche nur einen Partner, über ich will nur ein Date, bis hin zu wirklich eine feste Partnerschaft oder Ehe irgendwie anstreben.
Die Liebe.
Genau, die Liebe fürs Leben.
Ja.
Und da gibt es halt dementsprechend verschiedene Anbieter.
Okay, ja. Und dieses Casual-Dating nenne ich es jetzt mal, also Tinder und Co., das ist, glaube ich, nur jede vierte Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch 15% irgendwie so Parship und Co., wo dann eher der Algorithmus dahinter steckt.
Genau,
und das
wobei KI, also echt künstliche Intelligenz, überall schon mit vertreten ist. Das fand ich auch ganz spannend.
Mhm.
Also es ist nicht nur so das zufällige Swipen, sondern tatsächlich, jetzt müssen wir desillusionieren, die Person, die einem vorgeschlagen wird, wenn man jetzt so nach rechts und links wischt, ob man jemanden gut oder nicht gut findet, entspricht dem Attraktivitätsgrad, was die KI ausgerechnet hat, den man selber hat.
Genau.
Also die KI sagt zum Beispiel, ich bin eine 6 von 10 und dementsprechend werden mir auch nur Männer oder Frauen, was auch immer ich suche, vorgeschlagen, die auch ungefähr eine 6 von 10 sind.
Ja.
Obwohl, statistisch gesehen, man immer jemanden sucht, der irgendwie 25 Prozentpunkte über einem liegt. Genau. Der ja. eigentlich eine 8 wäre. Ja. Bisschen, man sucht seinen Partner irgendwie immer nach oben.
Ja. Das ist dieser ILO-Score, ähnlich wie wir beim Schach kennen, glaube ich, ne? Also, dass das genau ausgerechnet wird. Was natürlich enorm ist, wenn man sich überlegt, dass es jetzt nicht at random-mäßig mir irgendwas vorgeschlagen wird, sondern schon vorher die KI praktisch rausfiltert, wie oft werde ich geswiped oder geliked oder was auch immer und entsprechend kriege ich dann eben das Äquivalent von denjenigen, die ich suche. Ja, noch ganz kurz, weil du eben gesagt hast, die KI steckt über dahinter, ja, aber nicht bei jetzt diesen klassischen Single-Börsen, das Beispiel, was du eben gebracht hast beim Tennisspielen. Da ist sozusagen wahrscheinlich einfach, okay, ich suche jemanden zum Tennisspielen, jemand meldet sich, der auch Lust hat zum Tennisspielen, richtig?
Ja, wenn es jetzt nur beim so eine Art Pinnwand ist, das
genau.
stimmt.
Ja. Ja. Weil da gibt es ja mittlerweile, das wusste ich auch alles nicht, es gibt ja die größten Ausdifferenzierungen, was man irgendwie suchen kann. Also beim Dating, du kannst jetzt auch nur Schwaben suchen oder nur Gärtner suchen, nur Veganer suchen, nur also
man
wirklich
Farmer. Wenn man eine Vorliebe für einen bestimmten
Bauer.
Dialekt hat. Ja.
Total. Aber wo du jetzt eben dieses erwähnt hast, so man kriegt dieselben Sachen vorgeschlagen, das ist auch eine Grundproblematik des Online-Datings. Denn die Forschung ist da relativ eindeutig, dass 90% der Nutzer sich für 10% des Partners oder der Partnerin interessieren. Also jetzt hart gesprochen.
Wir suchen halt alle die 10.
Wir suchen alle die 10, die 10%. Natürlich hat dann, wer auf einer Attraktivitätsskala auf 10 liegt, die kriegen dann halt 90% der Anfragen. Dann gibt es noch 10% Anfragen für die 9, 8, 7 und 6. Und alles, was 5 und weniger von der Attraktivität hat, kriegt praktisch kaum eine Anfrage. Mhm. Was zu einer totalen Spaltung im Online-Bereich führt.
Ja.
Was auch wirklich eine große Herausforderung ist. Weil, das darf man nicht vergessen, online ist natürlich viel über das erste Bild. Mhm. Im Schnitt 3 Sekunden wird so ein Bild angeschaut. Und wenn du dann halt gleich zur Seite gewischt wirst, weil dein Bild eben nicht als zumindest 6 bis 9 eingestuft wird, bist du an sich raus. Und das ist natürlich schon auch schwierig.
Aber es ist natürlich auch im echten Leben ja so, ne? Also, ob man jemanden sympathisch findet, attraktiv findet, das entscheidet sich ja auch in den ersten Sekunden, wo ich jemanden kennenlerne.
Ja, kommt drauf an, ne? Also, einerseits hängt es natürlich drauf an, wie humorvoll ist der, wie gut kann der irgendwie reden, wie gut kann der vielleicht auch flirten und ist vielleicht auch.
Aber das ist dann ja der zweite Blick. Also, aber der erste Eindruck ist ja, wenn jemand in den Raum kommt und das wird ja auch direkt abgescannt.
Hm.
Und da sagen ja auch Studien, dass das wirklich innerhalb von Sekunden ist. Aber natürlich hast du recht, im wahren Leben gibt es den zweiten Blick. Es gibt die Chance, jemanden auch durch seine Intelligenz oder Humor zu überzeugen.
Das stimmt. Und du hast natürlich einen riesen Vorteil bei Offline, dass immer der Platz schon entscheidend ist, wo du ihn kennenlernst.
Mhm.
Also jetzt böse gesprochen, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, der besonders im Kulturbereich zu Hause ist, weil das dein Steckenpferd ist und du lernst jetzt jemanden nach der Theateraufführung irgendwie kennen, passt es natürlich viel eher. Den würdest du nie kennenlernen, weil der von der Attraktivitätsskala von vornherein rausfällt und in diesen 3 Sekunden eben nicht gelandet ist vorne. Also
ja.
Das ist schon.
Und da habe ich auch schon gehört, dass es da auch Einrichtungen gibt, die sich das zunutze machen, dieses ganze Dating. Also zum Beispiel einen Supermarkt, der hat dann spezielle Einkaufskörbe in einer besonderen Farbe und dann weiß man halt, dass das alles, also jeder, der diesen Einkaufskorb nimmt, ist Single und ist bereit dafür angesprochen zu werden.
Ja.
Und Ähnliches könnte ich mir halt auch zukünftig dann vorstellen beim Museum oder so, ne? Dass man einen bestimmten Guide nimmt und dann weiß man direkt, okay, das ist jetzt ein Zeichen dafür, ich bin Single und ich hätte Interesse an Dating.
Wie früher die Bauernhäuser, je nachdem, zumindest bei uns im Norden, wenn das Kreuz auf dem Bauerndach, dass die Pferde nach außen waren, war das vergeben. Wenn das nach innen ist, war es noch offen und die älteste Tochter, älteste Sohn hat noch was gesucht.
Ach, echt?
Ja.
Das wusste ich nicht. Witziger Fun Fact.
Total. Fun Facts übrigens auch, ich habe mich mal mit der Geschichte des Datings beschäftigt und festgestellt, das ist natürlich gar nichts Neues, ne? Also 1965 erstmals in New York gab es das, dass du einen Fragebogen praktisch ausfüllen musstest, 130 Fragen beantwortest, also deutlich mehr als was du heute wahrscheinlich machst.
Und dann hat man ja auch schon die Ernsthaftigkeit dahinter gesehen, ne?
Total, dann war es wirklich ernst. Und dann hast du Postkarten nach Hause geschickt bekommen mit möglichen Matches. Also es ist natürlich noch dann jetzt nicht irgendwie online oder was gewesen oder persönlich, sondern du hast 20 Postkarten bekommen und dann auch kein Bild als erstes ist dabei, sondern nur XY wird zu dir passen, hast du jetzt Interesse, vielleicht mal auf ein Date zu gehen. Also war noch sehr,
analog halt, ne, 1965.
Analog. Das stimmt. Was ich aber auch interessant finde, und das ist mal, wenn wir jetzt, bevor wir über die Herausforderungen reden, vielleicht noch ein großer Vorteil, das denkt man oftmals nicht. Die meisten, die natürlich online unterwegs sind, suchen ja auch eine längere Beziehung. Mhm. Das ist jetzt also nicht nur der Flirt, der gesucht wird oder die Affäre. Und die Chancen, dass man dann die Beziehung hält, ist größer, als wenn du sie offline beginnst. Was ich ja ungewöhnlich fand im ersten Moment, aber es ist sozusagen durch diese ganze Vorauswahl, du hast schon deine Werte abgeklärt, das, was dir im Leben wichtig ist, was, weiß nicht, vielleicht, ob du Familie gründen willst, oder ich weiß nicht, je nachdem, wie weit es geht. Und dadurch ist statistisch, dass online geschlossene Beziehungen länger halten als offline geschlossene Beziehungen. Fand ich auch interessant.
Ja, macht vielleicht Sinn, ja.
Total. Aber lass uns vielleicht doch noch über die Herausforderungen reden. Also jetzt haben wir eben schon gesagt, was ich als Herausforderung sehe, dieses 90-10, dass das natürlich zu einer Spaltung auch dann online führt. Eine andere Herausforderung ist, das sagt man oftmals, ist dieses Low Investment. Also dass natürlich nicht mehr so viel investiert wird in die Partnersuche. Und du hast es am Anfang angesprochen, auch um Enttäuschung zu vermeiden, um Ablehnung zu vermeiden. Es ist natürlich wahnsinnig oberflächlich, wie man erstmal losgeht und du kannst es überall jederzeit machen. Also man setzt sich natürlich kaum damit richtig auseinander.
Genau, man hat ein Low Investment, aber eine sehr hohe Erfolgsquote. Also ich bekomme sofort irgendwie eine positive Bestätigung. Irgendjemand wird einem schon ein Like geben und das geht natürlich deutlich schneller, weil man ja auch eine deutlich höhere Umschlagsquote hat, als im echten Leben. Also so viele Menschen anzusprechen, das ist halt online etwas anderes und das macht halt eben ja was mit einem, weil man natürlich gerne Bestätigung haben möchte. Und da gibt es auch viele Studien, dann besonders natürlich auf Jugendliche gemünzt, wo das Ganze ja intensiv anfängt, dass das schon deren Herangehensweise ans ganze Leben dann verändert. Weil wenn man sich sehr viel online aufhält und dort eben mit anderen Menschen in Chatforen oder eben an Online-Dating-Plattforms kommuniziert und dort die ganze Zeit so positive Bestätigung bekommt, dass man im echten Leben nicht mehr damit klarkommt, wenn es dann nicht so schnell zu so einem positiven Ergebnis führt.
Was eine große Herausforderung ist.
Genau, weil das kam jetzt bei der neuesten Studie zu, dass die gesagt haben, daran liegt es und nicht an Corona, dass die Anzahl an psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen so enorm gestiegen ist. Mhm. Also eben auch an dieser schnellen Dopamin-Kick, den man durch die ganzen TikTok-Videos bekommt, durch Likes, wenn man schon mal eben ein Foto postet. Und dass das im echten Leben nicht so einfach ist und dass deswegen viele im echten Leben Probleme haben.
Also kann ich durchaus nachvollziehen. Genauso wie natürlich auch dieser Faktor Zeit, was enormes ist. Also wo du dir sonst die Zeit genommen hättest, mehr darüber nachzudenken, dich schick zu machen, Gedanken zu machen, wie spreche ich jemanden an oder wie werde ich angesprochen. All diese Sachen ist natürlich heute... Du kannst Online-Dating überall machen. Also jetzt böse gesprochen, wenn du irgendwie in der S-Bahn sitzt oder wenn du zu Hause in einer Küche irgendwie sitzt, neben Kartoffelschälen und dann, wie hast du deinen Mann kennengelernt? Ja, beim Kartoffelschälen, so nach dem Motto. Also ist natürlich schon auch jetzt, die Romantik geht ein Stück weit verloren. Mhm. Das ist sicherlich
und es ist nicht mehr nur noch das Schickmachen. Okay, ich habe vielleicht mich besonders herausgeputzt. So sieht man nicht jeden Morgen aus, wenn man aufwacht. Aber online ist natürlich auch noch das Problem, dass viele der eben die Bilder doch stark bearbeiten und sich eben deutlich besser darstellen, als es eigentlich so ist.
Mhm. Naja, und natürlich auch immer, dass diese Zuverlässigkeit viel geringer ist. Das darf man auch nicht beim Online-Dating. Also dadurch, dass du auch schon mal schnell dann eben fürs Wochenende 5 potenzielle Dates annimmst und dann sagst, ach, ich will doch nur auf 1 gehen und die anderen 4, die sage ich aber nicht mal ab. Also es ist natürlich auch diese Etikette, die online sicherlich eine andere ist als im tatsächlichen Leben. Wenn du jetzt die Klassenkameraden morgen sehen würdest wieder oder die Studienkollegen oder die Arbeitskollegen, dann ist es schon, würdest du wahrscheinlich zumindest absagen, wenn du
richtig.
Erscheint,
also online ist einfach alles rauer. Ne? Das sieht man ja auch an den Cybermobbing-Raten. Also man kann das ja auf vieles anderes noch übertragen.
Ja, total.
Aber trotzdem ist Online-Dating wichtig.
Ja.
Wir haben es im anderen Podcast nämlich auch schon mal gesagt, dass tatsächlich das Ganze schon staatlich mehr oder weniger verordnet wird.
Du meinst das Beispiel Japan?
Ja.
Das fand ich auch faszinierend. Also es gibt in Japan, in Tokio jetzt eine App, die sozusagen das für dich macht, oder wo man sich als Japaner dann anmelden kann, weil das hatten wir ja mal bei dem Podcast zur 4-Tage-Woche, dass Japan versucht viel zu tun, um eben die Familien zu fördern und die Partnersuche zu fördern. Und jetzt in Japan, in Tokio gibt es eben diese App vom Staat her, die das für dich matcht. Und das ist natürlich ganz interessant, dass du jetzt nicht mehr irgendwo groß dich registrieren musst und registrieren musst du dich, aber du musst dafür nicht bezahlen. Und dann rechnet die japanische Regierung sozusagen für dich in ihrer App aus, wer ein potenzieller Partner wäre und schaut gleich nach, wohnt er bei dir in der Nähe, passt der beruflich zu dir, passt der von der bei mir jetzt.
Weil sie halt eben besonders stark unter Zeitmangel leiden, ne? Gar nicht die Zeit haben, auszugehen.
Genau, durch diese Arbeitskultur ja. Andererseits steuern sie ja auch gegen. Haben wir im Thema beim Podcast der Vier-Tage-Woche gehabt, dass auch da Japan neue Wege geht. Aber grundsätzlich natürlich durch diese hohe Arbeitsmoral und durch die geringe Geburtenquote muss Japan eben da neue Wege gehen. Zeit ist schon wieder fast rum. Wir sollten uns um unsere Familien und unseren Partner, Partnerin kümmern.
Aber dann nochmal einen Blick in die Zukunft. Werden wir zukünftig nur noch online daten?
Nur noch glaube ich nicht. Ich glaube natürlich schon, dass die Zahlen zunehmen werden. Das hat eben bestimmte Vorteile. Klar, diese Zeitersparnis, die weniger Enttäuschung, die Auswahlmöglichkeiten, die Bequemlichkeit, das spricht alles dafür. Natürlich gibt es aber auch Herausforderungen. Also insofern glaube ich, dass es jetzt nicht nur in Zukunft ums Online-Daten gehen wird. Und es ist natürlich auch immer nur ein erster Schritt. Also okay, du hast jetzt ein Match gefunden. Letztendlich muss er dir natürlich dann auch in der Realität sympathisch sein und ihr müsst zueinander passen.
Genau. Also so wie immer die Technik unterstützt uns, sie ergänzt uns, sie hilft uns, aber sie ersetzt nicht das wahre Leben.
Das stimmt. Und wir werden jetzt nicht in Zukunft nur Online-Partner haben und denen dann gar nicht mehr in der realen Welt treffen.
Oh, dazu können wir auch nochmal einen Podcast machen. Oh. Das gibt ja die Möglichkeit, jetzt auch verstorbene Personen virtuell am Leben zu halten. Und so, ne?
Oh, ganz schönes Thema. Ja. Da gibt es einen Kinofilm jetzt zu. Ja. In diesem Sinne, jetzt kümmern wir uns aber um die Partnerschaft.
Ja, das machen wir. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Bis dahin. Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.